Verhobusse, oh, ich möchte schauen, den, der für mich starb.
Oh, ich möchte schauen, den, der für mich starb. Als ein Jubelpreisen seine Rettertat, möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freude immer da.
Noch einmal.
Oh, ich möchte schauen, den, der für mich starb. Als ein Jubelpreisen seine Rettertat, möcht auf goldenen Straßen singen hell und klar. Nach dem Streit Herrlichkeit, Freude immer da.
Glaube nur, glaube nur.
Glaube nur. Glaube.
Dürfen wir sagen, ihr mögt euch sitzen. Auch ich möchte alle sehr herzlich willkommen heißen in dem teuren und kostbaren Namen unseres Herrn. Ich habe Grüße abzugeben aus Gibraltar und Grüße aus Spanien. Gott hat viel Gnade geschenkt, besonders zu den drei außergewöhnlichen Versammlungen in Spanien. Es war sicher ein Durchbruch für die Wahrheit. Brüder und Schwestern kamen von nah und fern, um das Wort des Herrn zu hören, auch aus verschiedenen Richtungen innerhalb der Botschaft, auch aus der sogenannten Donnerrichtung. Und Gott, der Herr, hat den Sieg davongetragen. Ihm sei die Ehre dafür. Dann haben wir heute ja das Gedächtnis an die Befreiung der letzten Juden am 27. Januar 1945, als die letzten Juden in Auschwitz befreit wurden, die dem Holocaust nicht mehr zum Opfer gefallen sind. 6 Millionen waren ja bestimmt genug. Und wir möchten heute auch aus diesem Grunde besonders für das Volk Israel beten, dass Gott gnädig ist und, wenn man daran denkt, von den 68.000 Juden, die allein aus Frankreich abtransportiert wurden, blieben nur 2.500 übrig. Und wenn man dann daran denkt, dass alle 6 Todes- und Gaslager in dem erzkatholischen Polen waren, und man könnte über so manches nachdenken, doch das ist nicht unsere Aufgabe. Als ich das so wahrnahm, kam mir doch der Gedanke, dass wir des Volkes Gottes, des Volkes Israel, besonders in dieser Stunde gedenken wollen und werden, dass Gott wirklich endlich seinen Plan zur Ausführung bringt. Wir haben es ja festgestellt, wie alles seinen Lauf nimmt, wie die Verhandlungen nicht nur über Land, sondern auch über die Stadt Jerusalem jetzt in Gang gekommen sind. Wir haben festgestellt, dass ein Tag, der in die Geschichte eingegangen ist, der 21. Dezember 2007, ein ganz besonderer Tag. Tony Blair wird offiziell Katholik und ganz offiziell öffnen sich die letzten Grenzen nach Osteuropa. Jetzt kann man wirklich von Tilsit bis sonst wohin fahren. Alle Grenzen sind offen, der gleiche Tag. Das, was Daniel sah, geschieht vor unseren Augen. Das letzte Weltreich ist da. Und wer die Herrschaft führt, haben wir auch begriffen. Mein Herz ist einfach bewegt und aus dem Grunde bewegt. Lasst mich das jetzt direkt sagen. Unser Herr hat doch damals die Generation angesprochen in Lukas 21 von Vers 20 besonders. Wenn ihr Jerusalem von Kriegsheeren umlagert sehen werdet, dann merket auf, dann sollen die Gläubigen auch in das Gebirge von Judäa fliehen. Und wer die Geschichte nachliest, wird feststellen, dass Josephus Flavius, der bekannteste Geschichtsschreiber jener Zeit, hat es festgehalten. Keiner derer, die dem Messias geglaubt und gefolgt sind, waren in Jerusalem, als es im Jahre 70 zerstört wurde. Sie alle sind ins Gebirge Judäas geflohen, wie der Herr es angekündigt hat. Und in diesem Zusammenhang kommt mir mit innerem Schmerz immer wieder das Wort, wenn ihr sehen werdet, dass das alles geschieht. Wenn ihr miterleben werdet, wie das Land Gottes geteilt wird, wo steht's? Joel Kapitel 4, Vers 2, die mein Land geteilt haben. Wenn ihr sehen und hören werdet, dass die Verhandlungen über Jerusalem beginnen, dann denken wir doch an das Wort aus dem Propheten Daniel 9, Vers 27. Er wird einen Bund schließen. Und dann dachte ich in dem Zusammenhang an das, was Bruder Brenhem sagte, ein Ausspruch Bruder Brenhems: Die Braut wird die Bundesschließung nicht mehr miterleben, sie wird vorher entrückt werden. Wir stehen heute vor der ganz ernsten Frage, ohne Panik hervorzurufen: Wie spät ist's in der Nacht? Wächter, wie spät ist's in der Nacht? Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Lasst uns aufstehen und beten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für dein kostbares, heiliges, ewig bleibendes Wort. Wir danken dir dafür, dass du dich uns geoffenbart hast, dein Wort, besonders das prophetische Wort, geoffenbart hast. Du hast unsere Herzen und Augen geöffnet, hast Augensalbe aus Gnaden geschenkt. Wir dürfen die Erfüllung der biblischen Prophetie miterleben, dürfen sehen, dürfen hören, was jetzt vor sich geht. Geliebter Herr, die letzten Augenblicke der Gnadenzeit sind über uns gekommen. Und nun bitten wir besonders für dein Volk Israel, für dein auserwähltes Volk, für das du Nationen hingegeben hast, um es dir als Eigentum zu erwählen. Geliebter Herr, du hast die Zerstreuten aus 143 Ländern zurückgerufen in das Land der Verheißung. Und du wachst über deinem Wort und wirst zu deiner Zeit erfüllen, was du verheißen hast. Du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, du Gott Israels, segne dein auserwähltes Volk. Hilf Herrn Olmert, hilf allen, die Verantwortung tragen. Aber die letzte Verantwortung hast du, Gott Israels, übernommen. Und so bitten wir dich, segne dein Volk Israel und segne deine Gemeinde, die du durch dein Blut erworben hast, als dein Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Sei heute mit uns. Wir bitten dich darum, in Jesu heiligem Namen. Amen. Amen. Ihr mögt euch sitzen. Wir haben schon ein herrliches Wort zur Einleitung gehört, haben es mitgelesen. Gott redet zu uns, und besonders Vers 4 in Jesaja 43: Weil du kostbar bist in meinen Augen, wertvoll für mich, und ich dich lieb gewonnen habe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Heute werden wir einige Bibelstellen betrachten, die uns die Treue Gottes und das Handeln Gottes vor Augen führen sollen, vom Anfang der Zeit bis die Zeit in die Ewigkeit mündet. Die Heilige Schrift ist ja das einzige Buch auf Erden, in dem sich Gott der Menschheit offenbart, das einzige Buch, das uns über Schöpfung und Schöpfer Auskunft gibt, über Erlöser und Erlöser, das einzige Buch auf Erden. Aber dieses eine Buch wird tatsächlich so vielfältig gedeutet und Menschen gehen an dem, was Gott getan hat, vorbei. Bis auf die kleine Gruppe, der Auserwählten, die von Gott dazu bestimmt worden sind, seine Herrlichkeit in Ewigkeit zu schauen. Beginnen wir mit der Schriftstelle aus 1. Petrus, dem ersten Kapitel von Vers 13 und 14. Darum, 1. Petrus 1, Vers 13, darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten, ausgerüstet mit der vollen Waffenrüstung Gottes, um den Kampf des Glaubens zu bestehen und am Ende mitzuerleben, dass alle Feinde zum Schemel der Füße des Herrn gelegt sein werden und Gott den Sieg von Golgatha voll offenbaren wird. Vers 14, als gehorsame Kinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig. In 1. Petrus, dem zweiten Kapitel, und damit kommen wir eigentlich zu unserem Thema Auserwählung, Herausrufung, Zubereitung auf den glorreichen Tag der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. 1. Petrus, zweites Kapitel, Vers 9 und 10. Ihr dagegen seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk und sollt die Tugenden dessen verkündigen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Ihr seid, ihr werdet es nicht irgendwann werden, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, die heilige Volksgemeinschaft, das zum Eigentum erkorene Volk. Welch eine hohe Berufung, welch eine Erwählung, die schon vor Grundlegung der Welt stattgefunden hat und nie rückgängig gemacht werden kann. Die Entscheidungen Gottes sind endgültig. Sind endgültig. Was Gott entschieden hat, bleibt in Ewigkeit. Wir haben hier den Begriff auserwählt. Auserwählt. Wenn wir zu Lukas 9 gehen, ihr seid das auserwählte Geschlecht. In Lukas 9 wird unser Herr in der Auserwählung gezeigt. Lukas 9, Vers 34 und 35. Lukas 9, 34 und 35. Während er noch so redete, kam eine Wolke und überschattete sie, und sie gerieten in Furcht. Als sie in die Wolke hineinkamen, da erscholl eine Stimme aus der Wolke, die rief: Dies ist mein auserwählter Sohn, höret auf ihn. Wenn wir die anderen Evangelien lesen, dies ist mein geliebter Sohn. Er ist beides, der Geliebte und der Auserwählte. Die Evangelien ergänzen sich. Auch wir sind Geliebte und wir sind Auserwählte. Amen. Es gehört einfach zusammen. Und dann schauen wir in das, was Gott uns aus Gnaden bereitet hat. Hier im Neuen Testament kam die Wolke der Herrlichkeit Gottes genauso herab wie in den 40 Jahren im Alten Testament, wo der Herr sein Volk führte mit der Wolken- und Feuersäule vor ihnen einhergegangen ist. Nachzulesen, 4. Mose, 10. Kapitel, Vers 33 und 34, wo wir die Bestätigung finden, dass Gott der Herr mit seinem Volke war und mit seinem Volke sein wird, auch im Neuen Testament, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Ihr könnt die Bibelstelle notieren, 4. Mose, 10. Kapitel, 33 und 34. Da geht es um die Bundeslade. Um die Bundeslade, und in der Bundeslade war das Wort Gottes, das dem Mose geoffenbarte Wort. Und dieses Wort gehörte einfach dazu und es gehörte in die Bundeslade. 4. Mose, 10. Kapitel, Vers 33 und vielleicht bis 35. So brachen sie denn vom Berge des Herrn auf, 3 Tage Reisen weit, indem die Bundeslade des Herrn vor ihnen herzog. 3 Tage Reisen weit, um einen Lagerplatz für sie ausfindig zu machen. Dabei stand die Wolke des Herrn bei Tage über ihnen, wenn sie aus dem Lager aufbrachen. Und so oft die Lade sich in Bewegung setzte, rief Mose aus: Erhebe dich, Herr, auf dass deine Feinde zerstieben und deine Widersacher vor dir fliehen. Es war der Herr, der sein Volk begleitete. Noch in 1. Könige, dem 8. Kapitel, haben wir den Bericht über die Wolke der Herrlichkeit, die auch damals zur Zeit Salomos, als er den Tempel einweihte, herabkam. Ich lese hier aus 1. Könige, dem 8. Kapitel, Vers 10 und 11. Als aber die Priester aus dem Heiligtum hinausgetreten waren, da erfüllte die Wolke den Tempel des Herrn, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hineintreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel des Herrn. Und dazu gehören noch Vers 20 und 21 im gleichen Kapitel, 1. Könige, 8. Kapitel. Nun hat der Herr diese Verheißung, die er gegeben hat, in Erfüllung gehen lassen. Denn ich bin an die Stelle meines Vaters getreten und habe den Thron Israels bestiegen, wie der Herr es verheißen hatte, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, den Tempel erbaut. Jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Und ich habe darin eine Stätte geschaffen für die Lade, in der die Urkunde des Bundes liegt, den der Herr mit euren Vätern geschlossen hat, als er sie aus dem Lande Ägypten herausführte. Indem die Urkunde, jeder von uns hat eine Geburtsurkunde, eine Urkunde, indem die Urkunde, der Vertrag, das, was Gott mit seinem Volke im Vertrag festgelegt hatte, diese göttliche Urkunde, das Wort lag in der Bundeslade und die Bundeslade zog vor dem Volke einher und der Herr ist mit seinem Volke gewesen. Was uns, Brüder und Schwestern, werte Freunde, in dieser Zeit betrifft, wir haben eine göttliche Urkunde. Wir haben das Wort Gottes. Wir haben die Urkunde des Alten und des Neuen Testaments. Im Alten Testament hat Gott gesagt, ich werde einen neuen Bund schließen. Im Neuen hat er ihn geschlossen. Und alle Verheißungen, die Gott gegeben hat, sind Ja und Amen und erfüllen sich an uns, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was unsere Hingabe, unsere Weihe betrifft, lasst mich dazu aus dem Matthäus-Evangelium eben nur ganz kurz lesen, um festzustellen, in welch einer Weise auch im Neuen Testament mit unserem Herrn Bezug genommen wurde auf das Alte Testament. Und hier möchte ich Folgendes sagen. Ganz gleich, ob wir Matthäus, Markus, Lukas, Johannes aufschlagen, direkt vom ersten Kapitel haben wir die Einführung in die göttliche Heilsgeschichte. Ob es in Matthäus Kapitel 1 ist, besonders Vers 22, 23, hier erfüllt sich, was Gott durch den Propheten Jesaja gesprochen hat. Ob es Markus 1, Vers 1 bis 3 ist, wo von dem Evangelium geschrieben steht, dass Gott durch die Propheten im Voraus verkündigen ließ. Ob es Lukas 1 ist, wo der Engel Gabriel zu Zacharias in den Tempel kam und die Ankündigung gab, dass Johannes der Täufer geboren wurde. Es ist einfach eine Urkunde. Es ist ein Wort Gottes. Es ist eine Bundesschließung, die stattgefunden hat, und wir sind das Volk des neuen Bundes. Wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt, wie auch unser Herr als Lamm Gottes vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt war, für uns zu sterben. Matthäus 1, Vers 22 steht, Matthäus 1, Vers 22, dies alles ist aber geschehen, damit das Wort erfüllt würde, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat. Wir alle begreifen, Gott wacht über seinem Wort, um zu erfüllen, was er verheißen hat. In Kapitel 2, Matthäus 2, in Vers 15 steht geschrieben, dort blieb er bis zum Tode des Herodes. So sollte sich das Wort erfüllen, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Und jetzt kommen wir zu Vers 23, der sehr wichtig ist. Vers 23 in Matthäus 2. Und er ließ sich dort in einer Stadt namens Nazareth nieder. So ging das Prophetenwort in Erfüllung, dass er den Namen Nazarener führen wird. Und mit diesem Wort müssen wir zu 4. Mose 6 gehen, ehe wir zu den anderen Stellen gehen, um zu wissen, dass das ursprüngliche Wort tatsächlich Nasiräer geheißen hat. Und Nasiräer heißt ein Geweihter, ein Gottgeweihter. Hier lesen wir es wiederholt und wiederholt. Ihr wisst ja, manche Namen sind einfach nicht so wiedergegeben worden in den Übersetzungen, wie man es gewünscht hätte und wie es verständlicher gewesen wäre. Das Wort Nazareth hat den Ursprung in dem Wort Nasiräer, ein Gottgeweihter. Ich lese nur ein paar Verse aus 4. Mose, dem 6. Kapitel. Hier steht in Vers 2, teile dem Israeliten folgende Verordnungen mit. Wenn ein Mann oder ein Weib das Absonderungsgelübde eines Nazaräers ablegen will, um sich dem Herrn zu weihen. Hier ist das Wort Absonderungsgelübde, das Schlüsselwort. Merkt es euch. Ein Gelübde ist mit der Absonderung, mit der Weihe verbunden. Wenn jemand sich entscheidet, das Absonderungsgelübde eines Nazaräers abzulegen, um sich dem Herrn zu weihen, um die Weihe zu vollziehen. Dies ist der Grundgedanke der Herausrufung und der Absonderung verbunden mit einer Weihe, um dem Herrn als ewiges Eigentum anzugehören. Lesen wir in Vers 4, um dann besser zu verstehen, wenn wir gleich zu den Bibelstellen kommen, die von der Absonderung sprechen. Ich lese Vers 4. Während der ganzen Zeit seiner Weihezeit, während der Weihezeit, es war eine dem Herrn geweihte Zeit. Der Mensch kam in den Tempel, weihte sich Gott oder ging ins Heiligtum, und dazu gehörte das Absonderungsgelübde eines Nazaräers, eines, der sich Gott weiht, Gott hingibt, für dem Herrn zur Verfügung steht. Und dann lesen wir in Vers 5, während der ganzen Dauer seines Weihegelübdes, unser Herr war nicht nur auserwählt, er war ein Geweihter. Von Geburt an ein Geweihter. Für einen ganz besonderen Zweck, damit auch wir die Auserwählung, die Absonderung und die Weihe erleben dürfen aus Gnaden, die wir zu Söhnen und Töchtern Gottes bestimmt worden sind vor Grundlegung der Welt. Ich rate euch, das ganze Kapitel zu lesen, und wenn ihr Zeit habt, könnt ihr sogar nachlesen, wie Paulus in Apostelgeschichte 21, besonders von Vers 25 bis 30, nach Jerusalem kam und wie Jakobus ihm den Vorschlag gemacht hat, dass er in den Tempel gehen möge, dieses Weihegelübde vollziehen und mit den vier anderen Brüdern für die Reinigung zu bezahlen. Es war einfach im Alten Testament so. Und ich bin jetzt ganz ehrlich, das war ja ein Punkt, den ich nie verstehen konnte. Ich konnte nie begreifen, jedes Mal, wenn ich Apostelgeschichte 21 las, habe ich mich immer wieder neu gefragt, bis der Tag kam, dass ich wirklich über die Lippen die Worte brachte: Paulus, wenn ich in den Himmel komme, werde ich dich fragen, weshalb du in den Tempel gegangen bist und weshalb du nach dem Gesetz, der du schon ein Geweihter des Herrn warst, mit göttlicher Berufung, warum bist du noch in den Tempel gegangen nach dem Gesetz? Und hier kommt's. Ich habe es bereits an dieser Stelle gesagt. Nachdem Bruder Branham mir am 3. Dezember 1962 von der Berufung, von der Speise, vom Warten, bis ich den Rest der Speise bekäme, um dann auszuteilen, kam eine kleine Pause. Und plötzlich schaut Bruder Brenne mich an, er saß mir ja gegenüber, und sagt: Bruder Frank, über die Reise des Paulus nach Jerusalem brauchst du dir keine Sorgen zu machen, sie war im Willen Gottes. Das muss sich ein Mensch mal vor Augen führen. An dem Tage habe ich weder an Paulus noch an eine Reise nach Jerusalem gedacht. Aber Gott hat es seinem Knecht und Propheten geoffenbart, um mir sagen zu wollen, dass Gott alle Dinge weiß und offenbaren kann und auch die Antwort geben kann. Nun, vom Volke Israel wissen wir, wir können es nachlesen, 5. Mose 7 ganz besonders, dass Gott Israel aus allen anderen Völkern erwählt hat. Wir haben es ja auch bereits im Einleitungswort mitgelesen und mitgehört. 5. Mose, 7. Kapitel, in Vers 6 und 7 steht geschrieben: Denn du bist ein dem Herrn, deinem Gott, geheiligtes Volk. Du bist mein Bundesvolk. Du gehörst mir. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind, zu seinem Eigentumsvolk erwählt. Brüder und Schwestern, es gibt doch viele Gemeinden auf Erden. Das wissen wir alle. Es gibt aber nur eine Gemeinde, Jesu Christi, von der unser Herr deutlich genug gesagt hat in Matthäus 16: Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Gemeinde der Erstgeborenen, die dem Herrn Geweihten, die Herausgerufenen, die Abgesonderten, So wie Israel abgesondert war und ist von allen Völkern, abgesondert, geweiht, geheiligt, ein besonderes Eigentum Gottes des Herrn. So ist die Gemeinde abgesondert, herausgerufen und ist die Gemeinde der Erstgeborenen, die darauf wartet, ihn, den Bräutigam, unsere Seele zu treffen. Es gibt einige Bibelstellen, die vom Hinausgehen sprechen. Ich habe mir den Text aus Matthäus 25 notiert. Matthäus 25, und hier ist es Vers 6. Matthäus 25, Vers 6. Und wir alle wissen, es gibt ja Bibelübersetzungen, die hier und da etwas genauer sind als andere. Und hier schreibt die Brockhaus-Übersetzung in 4 Worten: Geht hinaus ihm entgegen. Geht hinaus ihm entgegen. Ich lese in Matthäus 25, Vers 6. Um Mitternacht aber erscholl ein Geschrei. Der Bräutigam ist da, und hier steht: Macht euch auf, ihn zu empfangen. Amen. Die andere Übersetzung: Geht hinaus, ihm entgegen. Beides sagt im Grunde genommen das Gleiche aus. Macht euch auf, geht hinaus. In diesem Zusammenhang passt das Wort geht hinaus ein wenig besser, weil es in Übereinstimmung mit 2. Korinther, dem 6. Kapitel ist. Geht aus ihrer Mitte heraus. Ein Gebot, ein Imperativ, einfach ein Befehl. Geht aus ihrer Mitte heraus. Macht euch auf, ihm zu begegnen. Geht hinaus, damit ihr hineingehen könnt. Ehe wir hineingehen können, müssen wir hinausgehen, herauskommen. Und deshalb auch das Wort aus 2. Korinther, dem 6. Kapitel. Wir haben es oft genug gelesen. Es gehört einfach zusammen. Heraus aus allem, was nicht mit Gott und Gottes Wort übereinstimmt, und hinein in den völligen Glaubensgehorsam des Wortes Gottes. 2. Korinther, 6. Kapitel. Hier haben wir die Verse von Vers 14. Gebt euch nicht dazu her, mit Ungläubigen an einem fremdartigen Joch zu ziehen. Und dann werden 5 Dinge aufgelistet. 5 Dinge werden aufgelistet, die wir einfach hinter uns zurücklassen müssen. Und dann kommt im Vers 17: Darum geht aus ihrer Mitte heraus und sondert euch ab. Vorher ist die Auflistung: Was hat Gerechtigkeit mit Gesetzlosigkeit? Was hat Licht mit Finsternis? Was hat Christus mit Belial? Welche Gemeinschaft hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Wie verträgt sich der Tempel Gottes mit den Götzen? Das ist die Auflistung, um uns vor Augen zu führen, dass wir aus allem herauskommen müssen, ehe wir hineinkommen können in das, was Gott uns für diese Zeit bereitet hat. Und erst danach steht in Vers 18 in 2. Korinther 6 geschrieben: Ich will euch Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr. Ich habe heute die Predigt mitgebracht, das Zeichen. Und hier kommt Bruder Brenhem auf die Endzeit. Ihr wisst ja, es ist lange her, seit sie gepredigt wurde, am 1. September 1963. Hier steht auf Seite 27, wir sehen, die Zeichen der Endzeit sind da. Wenn ihr mir nicht glaubt, glaubt doch den Zeichen, glaubt dem Wort, denn sie sprechen von dem, was ich euch gesagt habe. Wenn ich euch nicht die Wahrheit sagen würde, so bliebe die Bestätigung aus. Die Bestätigung blieb nicht aus. Die Bestätigung begleitete Bruder Brenhem und seinen Dienst bis zum Ende hin. Und dann weiter. Gott wird nie eine Lüge bestätigen. Gott redet die Wahrheit. Diese Worte bestätigen und legen Zeugnis davon ab, dass ich euch die Wahrheit sage. Sie sind es, die von der Botschaft zeugen, die ich predige. Nicht nur deshalb, weil der Engel damals am Fluss am 11. Juni 1933 gesagt hat, deine Botschaft wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen, sondern die Werke selbst beweisen es. Wenn ihr nicht glauben könnt, dass der Engel die Wahrheit gesagt hat, so glaube den Werken, denn die Bibel sagt, dass diese Dinge in der Endzeit geschehen werden. Als ich das so las, kam mir folgender Gedanke. Wir haben ja im ganzen Alten Testament die vielen Verheißungen und dann im Neuen die Erfüllung. Und jetzt kam mir der Gedanke, am 11. Juni 1933 war es eine Verheißung. Wie Johannes dem Täufer, dem ersten Kommen Christi, vorausgegangen ist, so wird die Botschaft, die dir gegeben wurde, dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Eine Verheißung in all den Jahren. In all den Jahren, bis die Erfüllung kam. Und nachdem Bruder Brenhem heimgenommen wurde, ist die Botschaft auf alle Kontinente getragen worden, als Erfüllung dessen, was Gott am 11. Juni 1933 gesagt hat, angekündigt hat. Brüder und Schwestern, wir sprechen heute nicht nur davon, dass in Matthäus 1 und 2 und 3 und in all den Evangelien die Beweisführung erbracht wurde, dass Gott Verheißungen erfüllt hat. Wir sind mitten in der Erfüllung der letzten Verheißung, mittendrin in dem, was Gott gegenwärtig tut. Ich sage es noch einmal. 1933 und in all den 40ern, 50ern und 60er Jahren war das eine Verheißung. Die Botschaft, die dir gegeben wurde, wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Heute ist es die Erfüllung. Die Erfüllung der Botschaft, die Erfüllung des geoffenbarten Wortes, das bis an die Enden der Erde getragen wird und oder die getragen wird. Wir haben das große Vorrecht, dass wir wirklich nachweisbar im Willen Gottes sind. und die göttliche Orientierung am Worte Gottes empfangen hatten, nicht von einem Menschen, sondern von Gott, dem Herrn, der seinen Heilsratschluss vor Grundlegung der Welt gefasst und seinen Knechten und Propheten geoffenbart hat, was sein würde. Ihr wisst, ich brauche von mir nicht zu reden, ich bin ohnehin der Geringste im Reiche Gottes, aber auch das habe ich euch gesagt. Ich, Bruder Frank, habe Bruder Brennen am 24. Dezember auf der Wolke der Herrlichkeit hinaufgehen sehen. Ich, Bruder Frank, habe ihn am 24. Dezember, am Tage, an dem er aus der Zeit in die Ewigkeit hinübergenommen wurde, habe ich ihn hinaufgehen sehen auf der Wolke der Herrlichkeit. Und er war nach vorne übergelehnt. Und ich sagte in dieser Vision: Bruder Brenhem, du bist doch nicht der Menschensohn. Warum sehe ich dich auf der Wolke? Und wusste gar nicht, dass es der Augenblick war, als er aus der Zeit in die Ewigkeit gegangen ist. Noch etwas: am 19. Januar 1966 hatte ich ebenfalls, ja, ich möchte es Offenbarung nennen, was Zelt und Kathedrale betrifft, wie Bruder Brenhem es gesehen hat. Ich will nicht näher darauf eingehen. Ich möchte nur sagen, im April 66, als noch keine einzige Predigt von Bruder Brenhem gedruckt war, nur auf den großen 18er Spulen aufgenommen war, direkt nach der Beerdigung, habe ich die Brüder zusammengerufen und habe ihnen gesagt, was Gott geredet, wie Bruder Brenhem es bestätigt. Bruder Softmann war gegenwärtig, Bruder Woods war gegenwärtig, die dabei waren, als Bruder Brenhem die Berufung bestätigt hat. Und so hat die Botschaft tatsächlich ihren Anfang der Verbreitung genommen. Das ist nun einmal so. Und weil wir von Anfang an direkten Anteil daran hatten, legen wir den größten Wert darauf, dass die göttliche Botschaft in kristallklarer Wahrheit erhalten bleibt bis zum Ende. Wir werden nicht gestatten, dass irgendetwas hineingemischt wird, sondern dass Gottes Wort in Wahrheit und Klarheit bestehen bleibt. Hört, was Bruder Brenhem hier noch auf Seite 38 sagt: während wir die großen Endzeichen unserer Zeit sehen, ist es uns eine Warnung, dass die Zeit nahe gerückt ist. Oh, nehmt es wirklich ernst. Wir sollten einander lieben. Wir sollten in solch einer Liebe zueinander sein. Redet niemals Böses einer über den anderen. Wenn jemand einen Fehler begeht, so betet schnell für ihn. Denn wir stehen alle zusammen vor Gott. Wir sind Brüder und Schwestern. Oh, lebt ein göttliches Leben. Lebt, wie es sich für Söhne und Töchter Gottes geziemt. Lebt wie Söhne Gottes in lieblicher Weise und demütig. Lasst nichts Böses in eure Sinne oder in euer Denken hineinkommen, sondern weist es ab, wenn es an eure Türe klopft. Scheucht es hinweg, sagt einfach, wir stehen unter dem Zeichen und geht weiter. Zeigt, dass ihr unter dem Blute seid.
Amen. Amen.
Wir müssen wirklich sehr, sehr Acht geben. Ihr kennt meinen Ausspruch. Alle Missverständnisse haben den gleichen Ursprung wie alle Missdeutungen des Wortes. Auch die persönlichen Missverständnisse können solch ein Unheil anrichten. Man muss einfach sehr, sehr Acht haben, dass man nichts weitergibt unter irgendeinem Eindruck, sondern stille wird, dem Feinde Widerstand leistet und die Einheit im Geiste festhält. Nur noch ein Zitat von Seite 39. Ihr solltet einander lieben, die Gläubigen sollen sich von der Welt absondern. Jetzt kommen wir zu 4. Mose 6. Absondern, Absonderungsgelübde, Weihe, Hingabe, dem Herrn geweiht, dem Herrn zur Verfügung stehen, abgesondert von allem, was nicht von Gott ist. Hier steht's so geschrieben, so hat es Bruder Brenham gesagt. Die Gläubigen sollten sich von der Welt absondern. Ihr, mein Volk, sondert euch ab. Wir werden nie von dieser Welt verstanden werden. Ihr könnt es oder wir können es gleich gemeinsam nachlesen. Weiter sagt Bruder Brenham, nehmt es nicht mehr länger so leicht. Ihr Menschen, die ihr die Tonbänder hören werdet, ihr Männer und Frauen, höret her, wenn ihr mir je geglaubt habt, so glaubt mir jetzt. Es ist höchste Zeit, mit dem Streit untereinander aufzuhören. Glaubt der Botschaft der Bibel, glaubt Jesus Christus, liebt einer den anderen und achtet einer den anderen höher als sich selbst. Männer, achtet eure Frauen und eure Familien, bringt euer Haus zusammen, denn das Lamm war für die ganze Familie gedacht, nicht nur für einen. Das ganze Heim musste zusammengebracht werden. Alle mussten drinnen sein. Wir sollten einander lieben. Die Gläubigen müssen sich von der Welt absondern. Wieder das Wort absondern. Noch die drei Zeilen. Beachtet, sie kamen nicht nur zusammen, um über die Botschaft zu sprechen. Sie kamen zusammen, um das Blut anzuwenden und den Beweis anzubringen. Das müsst auch ihr tun. Auch uns genügt es nicht, über die Botschaft und über den Botschafter zu sprechen. Wir müssen unter dem Blute des Lammes mit völliger Vergebung und völliger Versöhnung erfunden werden. Ich schreibe es jetzt in meinem neuen Manuskript. Die Entscheidung, die Luzifer getroffen hat, war endgültig. Nicht ein einziges Mal hat Gott ihm ein Gnadenangebot gemacht. So hat er sich entschieden, so hat Gott es respektiert, bis er gemäß Offenbarung 20 in den Feuersee geworfen werden wird. Eine Entscheidung, die nie mehr rückgängig gemacht werden kann. Schreibe doch die anderen Bibelstellen, wo der Herr das Urteil spricht. Ich sage euch, es gibt eine Grenze, die wir nicht überschreiten sollten. Es gibt Entscheidungen, wo es kein Zurück mehr geben mag. Doch wir, die wir Gnade bei Gott gefunden haben, haben ja nicht nur Gnade gefunden, über die Botschaft zu sprechen, sondern Gnade gefunden, das Wort von Gott geoffenbart zu bekommen, einfach die Zusammenhänge zu sehen und in den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes eingeführt zu werden. Ich sage es noch einmal. Am 11. Juni 1933 war es eine Verheißung, eine Ankündigung. Du wirst gesandt, du wirst gesandt, mit einer Botschaft gesandt, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen wird. Ja, mit 65, Dezember 65, war die Verheißung so weit gediehen, dass sie Erfüllung gefunden hat. Und siehe da, das Wort wird in alle Welt getragen. Brüder und Schwestern, wir haben es mit dem Heilsplan unseres Gottes zu tun. Und wir sind ein Teil dessen, was Gott am Ende der Gnadenzeit tut. Dann haben wir noch Offenbarung 18, Vers 4, wo auch geschrieben steht, geht aus ihr hinaus, ihr mein Volk. Es ist ein Gebot, herauszugehen, aber dann bitte nicht in eine neue Verwirrung hineinzugehen, sondern im Wort der Wahrheit zu bleiben. Und dazu möchte ich zwei Bibelstellen lesen, die eine aus dem Johannesevangelium, dem 15. Kapitel, um uns vor Augen zu führen, dass wir keine Anerkennung in dieser Welt erwarten können. Auch unser Herr ist nicht erkannt und nicht anerkannt worden, und auch wir werden weder Anerkennung finden, noch wird man uns erkennen in dem, was Gott mit der Gemeinde gegenwärtig tut. Johannes 15, Vers 18 und 19. Johannes 15, Vers 18 und 19. Hier haben wir die Worte unseres Herrn. Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie mich noch eher als euch gehasst hat. Wenn ihr aus der Welt wäret, so würde die Welt euch als das zu ihr Gehörige lieben. Weil ihr aber nicht aus der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Hier haben wir wieder das Wort erwählt. Erwählt habe, aus der Welt heraus erwählt habe. Deshalb hasst euch die Welt. Und dann haben wir hier im nächsten Kapitel, oder schon, vielleicht gehen wir gleich zu Kapitel 17 im Johannesevangelium, Kapitel 17, Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Können wir Amen sagen?
Amen.
Er hat uns sein Wort gegeben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht zur Welt gehören, wie auch ich nicht der Welt angehöre. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Vers 15, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt hinwegzunehmen, sondern sie vor dem Bösen zu behüten. Und dazu schenke Gott Gnade. Das Gebet unseres Herrn hat Erhörung gefunden und Gott wird keine Prüfung und keine Versuchung zulassen, die unser Vermögen übersteigt.
Amen.
Gott wird immer dafür Sorge tragen, dass jede Prüfung, jede Versuchung, was immer kommen mag, ein Ende gewinnt, dass wir es ertragen können. Dann lesen wir in Vers 16, Sie gehören nicht zur Welt, wie auch ich nicht der Welt angehöre. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und für sie heilige ich mich, damit auch sie in Wahrheit geheiligt sind. Er, der Geweihte, der Auserwählte, er, der Erlöser, der Sohn Gottes, der für alle Söhne und Töchter Gottes sein Blut und Leben gelassen hat, hat eine Schar, die ihm angehört, die herausgerufen wurde, die ein Weihegelübde ablegt, die Treue dem Herrn schwört, die einfach auf der Seite Gottes steht, unbeweglich auf der Seite Gottes steht, ungeachtet dessen, was Menschen sagen. Denkt daran, was unserem Herrn alles gesagt wurde. Er wurde Betrüger genannt, er wurde als vom Teufel besessen bezeichnet. Alles, alles hat man ihm gesagt. Er wusste, wer er war. Auch du weißt, wer du bist, ungeachtet dessen, was Menschen sagen. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, das Wesen, die Natur Jesu Christi in uns tragend. Wir können sogar die segnen, die uns fluchen. Und das ist unwahrscheinliche Gnade, ohne jegliche Anstrengung. Dazu braucht man sich überhaupt nicht anzustrengen, einfach nur dem Herrn zu danken, dass er alles in allem bewirkt. Noch eine Bibelstelle, auch aus dem Petrusbrief. Aus dem Petrusbrief, wir haben es ja bereits gelesen, ich wollte es nur noch zum Ende hin betonen. 1. Petrus, 1. Kapitel. Darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten. Denken wir an all die herrlichen Worte, auch an 4. Mose 6, ein Geweihter, der sein Leben bewusst, ganz bewusst dem Herrn geweiht hat, einen Treueeid, ein Treuegelöbnis abgelegt hat, sich abgesondert hat, um so zu zeigen, dass ihm die Sache ernst ist. Man kann es nachlesen. Unser Herr war ein Geweihter, Simson war ein Geweihter von Kindesbeinen an. Die Schere durfte nicht auf sein Haupt angelegt werden. Wir sind Gott geweiht für Zeit und Ewigkeit. Ich sage euch die Schriftstelle, Römer 8. Kapitel, die er berufen hat, die hat er gerechtfertigt, die er gerechtfertigt hat, die hat er geheiligt, denen hat er die himmlische Herrlichkeit verliehen. Das, was Gott getan hat, ist vollkommen. Die Erlösung ist vollkommen, die Erwählung ist vollkommen, die Herausrufung ist vollkommen, die Absonderung ist vollkommen, alles ist vollkommen. Gott tut ein vollkommenes Werk in diesen Tagen. Und die göttliche Ordnung wird hergestellt und der Herr wird aus Gnaden den Sieg davon tragen und wir alle werden dabei sein. Also machen wir uns geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten, setzen wir unsere Hoffnung ausschließlich auf die Gnade. Noch das, was wir aus Matthäus 25, 6 gehört haben. Macht euch auf, macht euch auf. Kommt heraus, geht ihm, dem Bräutigam, entgegen. Das haben wir getan. Der Herr hat herausgerufen. Wir haben im Gehorsam Folge geleistet und gehen jetzt im Glauben vorwärts. Doch wollen wir es, wie wir aus den Zitaten Bruder Brennims gehört haben, doch in der Liebe vorwärts gehen, wirklich in der göttlichen Liebe. Und dann steht es geschrieben, nehmt euch einander an, wie Gott euch in Christus Jesus angenommen hat. Bringt nichts mehr über eure Lippen, über irgendjemand, der nicht dabei ist und sich verteidigen kann. Sagt nie und nie, hast du schon gehört, Bruder so und so, macht es bitte nicht. Macht es nicht mehr. Lasst nicht mehr zu, dass eine Betrübnis in euer Leben hineinkommt, vielleicht sogar eine Wurzel der Bitterkeit aufsteigt. Man erlebt es ja immer wieder, dass Menschen aus Jahren etwas angesammelt haben und das Angesammelte behaus gemacht. Stimmt ja überhaupt nicht. Und sie tragen sich jahrelang damit herum, ehe sie mit der Sache hervorkommen, macht es nicht mehr. Die Zeit ist zu ernst. Und wir schließen mit den Worten unseres Herrn aus Lukas 21. Damals an das Volk Israel gerichtet. Wenn ihr Jerusalem von Kriegsscharen umgeben seht, dann merket auf, der Leser merke auf, dann sollen die Gläubigen ins Gebirge Judäas fliehen. Wer auf dem Lande ist, kehre nicht mehr in sein Haus zurück, sondern fliehe. Sie haben es befolgt, sind geflohen und blieben bewahrt. Heute spricht der Herr zu uns, wenn ihr sehen werdet, dass über Jerusalem verhandelt wird, wenn ihr sehen werdet, wie die Endzeitprophetie sich erfüllt, wenn ihr das alles seht, ja was dann? Ja was dann? Kommt heraus, sondert euch ab, rühret nichts Unreines an, lasst euch als Geweihte dem Herrn in den völligen Willen Gottes hineinfügen und so wird der Herr mit uns allen aus Gnaden das Ziel erreichen. Amen. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, wir könnten auf viele Einzelheiten hier eingehen, doch dieser Tag ist nicht dazu bestimmt. Heute will der Herr, der ewig treue Gott, uns aufmerksam machen. Er hat ein Volk auf Erden, eine herausgerufene Gemeinde. Bitte denkt nicht, dass wir von anderen verstanden werden, so wie Israel bis zum Ende hin missverstanden werden wird und allein stehen bleiben wird. So ist es mit der auserwählten Gemeinde. Warten wir auf kein Verständnis von außen, aber warten wir darauf, dass wir untereinander ein göttliches Verständnis und die göttliche Liebe haben, dass wir tatsächlich uns als Söhne und Töchter Gottes und wie Petrus hier schreibt, als gehorsame Kinder, als gehorsame Kinder erweisen mögen zur Ehre Gottes. Gehorsam ist besser als Opfer. Mein Herz ist sehr bewegt und ich sage es noch einmal, wir können es mit eigenen Augen sehen. Das Ende naht, die Wiederkunft des Herrn steht wirklich sehr, sehr nahe bevor. Möge Gott die Letzten herausrufen, absondern, hinzuführen. Möge uns auch dazu gebrauchen, wo immer es sein mag. Und er wird es tun. Er wird seine Brautgemeinde vollenden auf den glorreichen Tag seiner Wiederkunft. Gelobt und gepriesen sei unser Herr, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Vielleicht singen wir noch einmal einen Chorus. Er hat einen Chorus. Wir haben schon lange nicht mehr gesungen. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen, jetzt und ewig bin ich dein. Während wir die Häupter neigen, im stillen Gebet verharren, lasst mich fragen, ob wir heute besondere Gebetsanliegen haben. Jede Versammlung muss doch dazu dienen, dass Menschen zum Herrn kommen können, auch mühselig und beladen zu ihm kommen können, um erquickt zu werden, die Verlorenen, um gerettet zu werden, die Kranken, um geheilt zu werden, die Gebundenen, um befreit zu werden. Eine Andacht ist nicht nur Belehrung und Einführung in den Heilsplan Gottes. Jede Andacht ist dazu bestimmt, dass der Herr sich als derselbe kundtun kann, als Retter, als Heiler, als Befreier und auch dazu, dass er mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt, dass er zu seinem Volke redet und uns allen zuruft: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Heute haben wir es gehört. Und so steht's geschrieben: Heute soll ihr seine Stimme höret. Wir haben begriffen, was es bedeutet, herausgerufen, abgesondert zu werden, zu denen zu gehören, die dem Bräutigam entgegengehen. Von denen in Offenbarung 19 gesagt wird: Und seine Braut hat sich bereitet. Brüder und Schwestern, dürfen wir fragen, wer möchte das Wesen Jesu Christi? Wer möchte nicht mehr selber leben, nicht mehr was ich will und wie ich will, sondern wie du willst, o Herr? Dein heiliger Wille geschehe in meinem, in unser aller Leben. Jetzt die Frage: Haben wir Kranke, haben wir Menschen, die nicht gelöst sind, haben wir solche, die Jesus Christus noch nicht als persönlichen Heiland, als Retter erlebt haben? Während alle Häupter geneigt sind, alle Augen geschlossen und die Herzen vor Gott geöffnet. Darf ich fragen, wollt ihr die Hand erheben? Gott segne, Gott segne, Gott segne, doch, Gott segne, ja? Amen, Gott segne, Gott segne, gelobt sei sein herrlicher Name. Haben wir Freunde, Brüder und Schwestern, die eine Krankheit haben und jetzt glauben, dass Gott unser Gebet erhören und Heilung schenken wird? Wollt ihr die Hand heben? Hat die Predigt Glauben bewirken können? Der Glaube kommt aus der Predigt.
Amen.
Der Herr hat ja nicht über Heilung gepredigt. Der hat ja Gleichnisse verkündigt. Aber der Glaube kam aus der Predigt. So ist es heute. Man muss nicht über Heilung predigen. Der Glaube muss einfach da sein. Und dann kommen wir zum Herrn und er rettet und heilt. So werden wir jetzt alle Anliegen Gott dem Herrn bringen, in der festen Überzeugung, dass er sein Wort an uns allen bestätigen wird. Und wir werden, nachdem einige Brüder kurz gebetet haben, dann gemeinsam unsere Stimmen erheben und Gott danken. Mögen einige Brüder kurz danken. Teure Geschwister, lasst mich fragen, ehe wir gemeinsam beten. Glaubt ihr, wie die Schrift es sagt und was die Schrift sagt? Glaubt ihr, was in Malachi 3,23 geschrieben steht? Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt, bestätigt in Matthäus 17, Vers 11, bestätigt in Markus 9, Vers 12, ausgeführt in unserer Zeit, durch berufenen Mund, durch die Sendung, die Gott selbst bestimmt hat, wie Johannes der Täufer dem ersten Kommen Christi vorausgesandt war. Eine göttliche Sendung, Erfüllung der biblischen Prophetie. Wir erleben jetzt die Fortsetzung und die Vollendung. Glaubt ihr das? Es ist so, gelobt und gepriesen sei der Herr, unser Gott. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein geoffenbartes Wort. Wir dürfen in deinem Heiligtum sein, direkt am Offenbarungszelt. Wir dürfen hineingehen und alle Offenbarungsworte deines Mundes hören und sie verstehen, geliebter Herr. Wir haben auch die Zeichen der Zeit verstanden. Großer Gott, welch eine Gnade hast du uns geschenkt, jetzt zu leben, jetzt die Erfüllung der biblischen Prophetie zu sehen und jetzt auf deiner Seite zu stehen, dir geweiht. Wir möchten heute unseren Bund mit dir erneuern, möchten dir neu Treue zusagen. Halt mich treu, treuer Heiland, halt mich treu. Einen Weg habe ich zu gehen, manchen Lauf und manche Prüfung zu bestehen. Aber mit dir werden wir, mit dir werden wir den Sieg davontragen und die Krönung erleben. Großer Gott, ich habe die Bitte, offenbare es einem jeden so ganz persönlich, dass es nicht nur die Predigt des Wortes, sondern Offenbarung des Wortes durch deinen Heiligen Geist wäre für jeden Einzelnen gelobt und gepriesen. Seist du, o Herr, unser Gott. habe Dank, dass wir jetzt noch in biblischen Tagen leben dürfen und deine Gegenwart, dein Reden und deine Segnungen miterleben dürfen. Noch einmal beten wir, geliebter Herr, du ewig treuer Gott, segne Israel, segne Israel, segne deine Gemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Halte du deine Hände über uns, leite uns durch deinen Geist in alle Wahrheit. Segne deine bluterkaufte Schar, die Erstlingsschar, die dir geweiht ist für Zeit und Ewigkeit, so wie du als Lamm Gottes ausersehen warst vor Grundlegung der Welt, sind unsere Namen in das Buch des Lammes geschrieben worden vor Grundlegung der Welt. Wir sind dein ewiges Eigentum. Wir rühmen die Kraft deines Blutes, deines Wortes und deines Geistes und verkünden den Sieg von Golgatha. Und alle Macht Satans wird zum Schemel der Füße des Herrn gelegt werden. Jesus ist Sieger in deinem Leben, in meinem Leben, in der Gemeinde. Und dieser Sieg wird offenbar. Halleluja. Und alles Volk sage Halleluja, Halleluja, Halleluja. Preis sei unserem Gott. Nun bitten wir noch für alle, die ihr Leben dem Herrn zum ersten Mal geweiht haben, für alle, die in Not waren, für alle Kranken, für alle, die ihre Hände gehoben hatten, erhöre du, antworte, heile, rette, bestätige dein Wort und verherrliche deinen Namen. So glauben wir's und so geschieht's nach unserem Glauben gemäß deiner Verheißung. Halleluja, Halleluja, dir, dem Auferstandenen, unserem geliebten Herrn, dem Bräutigam unserer Seele, sei gelobt und hochgepriesen in Ewigkeit. Amen. Amen.